Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute ganz alleine mit dem Tobi W. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Philipp.
Tobilein, wie sieht's aus bei dir? Geht bei dir auch gerade so malerisch die Sonne unter?
Ja, das tut's auf jeden Fall. Es ist aber noch hell draußen und Temperaturen sind noch ganz angenehm, also könnte man auch gut auf der Terrasse aushalten.
Ja, guck mal, das wäre was. Aber da hätten wir wahrscheinlich ein bisschen zu viel Ambiente. Wir haben ja schon immer mal bei dir ein bisschen Vogelgezwitscher, aber im Garten hast du, glaube ich, noch nicht gesessen, ne?
Nee, das werde ich auch wahrscheinlich nicht tun.
Müssen wir mal samstags aufnehmen, wenn die Nachbarn alle Rasen mähen oder so. Ne? Dann kommt so richtig Stimmung auf.
Großartig.
Genau, irgendwie so Grillwürstchen brutzeln und Rasenmäher dröhnen. Und Autos, die hupen und sich gegenseitig freundlich grüßen. Das wäre doch mal einfach eine ganz andere Atmosphäre als diese studiohafte. Naja, so, Freundchen, der Tobi B. lässt sich entschuldigen. Der ist leider erkrankt und sagte gerade, kurz bevor wir loslegen wollten, dass es ihm gar nicht gut geht. Deshalb an dieser Stelle ganz liebe Grüße und gute Besserung, mein Freund. Das wird schon wieder zum EPRI. Bist du bestimmt wieder auf dem Damm. Und dann kannst du schön gucken und hinterher schön berichten. Denn Dienstag nach dem Rennen ist ja schon wieder E-Pod-Zeit, Live-E-Pod und Nachbesprechung des letzten Doubleheaders der Saison. Überhaupt gab es ja nicht viele Doubleheader, ne? Aber die letzten Rennen der Saison jedenfalls. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, würde ich sagen, schauen wir mal noch nach so ein, zwei kleinen mehr oder minder News-Themen oder vielleicht Themen, die nicht direkt mit dem Rennen zu tun haben, damit wir auch noch über ein bisschen was anderes quatschen als nur das Saisonfinale in New York. Die Frage, die sich immer wieder stellt, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben in dieser Sendung, ist ja immer, was ist denn bloß bei Dragon los, Tobi Wehchen? Da sieht es ja nach wie vor irgendwie chaotisch aus.
Ja, das kann man so durchaus sagen. Zum einen gab es das Chaos, was die Fahrer angeht. Mhm. Max Günther zuerst als Fahrer bekannt gegeben worden für diese ganze Saison, dann die Rolle rückwärts und mit dem Hinweis darauf, dass man ihn nur die ersten paar Rennen fahren lassen wollte, Felipe Nasr ins Cockpit gesetzt, nachdem der die Rookie-Tests in Marrakesch noch ausgelassen hatte, weil man sich vertraglich nicht einig wurde und dann bis in die Anfangsstunden der Rookie-Tests noch verhandelt hatte. Da war man zu keiner Einigung gekommen, aber kurz darauf hieß es dann, dass Nasr Günther ersetzt und den Rest der Saison bestreiten soll. Ich glaube, mit Ausnahme des Rennens in Rom, wo Nasr durch einen Einsatz in der IMSA Sportwagen-Serie verhindert war. So kam es dann auch. Maximilian Günther ist in Rom gefahren, hat sich da mit einer richtig guten Performance auf Startplatz 5 qualifiziert. Gut, hat das Auto dann auf nasser Strecke in der ersten Runde in die Mauer gehauen. Hat aber gezeigt, dass er durchaus die Performance hat, auch für Dragon einige Punkte zu holen. Woraufhin er dann nach und nach von Dragon immer für jeweils ein Rennen wieder weiter als Pilot bestätigt wurde, hat das Vertrauen auch, ich sag mal, belohnt mit einem fünften Platz in Paris und einem weiteren fünften Platz jetzt beim letzten Rennen in Bern. 20 wichtige Punkte für Dragon geholt, das Team doch deutlich besser dastehen lassen, als es eigentlich der Fall gewesen wäre. Und das war das Hin und Her bei den Fahrern. Allerdings ist das nicht alles, wo es Komplikationen oder Hin und Her gibt. Es sind nämlich Gerüchte aufgetaucht, dass Dragon durchaus vor einem Problem steht für die kommende Saison, nämlich was den Antrieb angeht. Hintergrund ist der, dass Dragon ja für diese Saison einen eigenen Antrieb entwickelt hat, der, ich sag mal, für die eine oder andere schnelle Runde durchaus gut ist, aber im Grunde genommen relativ ineffizient ist. Also wenn es Rennen gibt, wo es keinen Safety Car gibt, wo es keinen Rennabbruch gibt und wo man deshalb bis zum Rennende mit der Energie haushalten muss, dann kommen die Dragon-Fahrer immer in gewisse Probleme, weil der Antrieb halt etwas ineffizienter ist als der Antrieb, den die Konkurrenz hat. Und aus dem Grunde war wohl Jay Penske, der Teamchef von Dragon, sehr daran interessiert, mit einem Hersteller ins Geschäft zu kommen, dass man für die kommende Saison einen effizienteren Antrieb hat, den man dann halt von einem Hersteller kauft, wie zum Beispiel Virgin, das auch bei Audi macht. Mhm. Ja, aber dem Vernehmen nach scheint da, bis das die Deadline erreicht war, wo das eingereicht werden musste, scheint da kein Deal zustande gekommen zu sein. Und Penske hat auch keine Eigenkonstruktion oder keine Weiterentwicklung des selbst konstruierten Motors initiiert, so wie das aussieht. Das heißt, sie stehen quasi ohne Motor für die kommende Saison da. Und die Option, die sie auf jeden Fall jetzt noch hätten, wäre, den Antrieb, den sie diese Saison verwenden, im nächsten Jahr nochmal zu verwenden. Das ist natürlich
nicht gerade erfolgversprechend vielleicht.
In keinster Weise, denn man muss sich ja mal vorstellen, sie haben jetzt schon, vielleicht drücken wir es mal positiv aus, vielleicht den 7. oder 8. besten Antrieb im Feld. Und alle Konkurrenten entwickeln fürs nächste Jahr aber weiter. Das heißt, alle anderen werden sich in der kommenden Saison steigern. Und Dragon wird sich nicht steigern können, wenn sie mit dem identischen Antrieb wie diese Saison fahren müssen. Das heißt, der Rückstand auf die Spitze und der Rückstand auch auf die meisten anderen direkten Konkurrenten im Mittelfeld wird noch größer werden. Und diejenigen, die im Moment noch hinter ihnen liegen, das ist ganz klar eigentlich nur NIO, die werden wieder einen Schritt nach vorne machen. Und das ist im Endeffekt die Vorzeichen stehen sehr, sehr schlecht, dass Dragon mit den eigenen Antrieben in der kommenden Saison aus eigener Kraft in die Punkte oder gar ums Podest mitkämpfen kann. Hm. Ja, sicherlich wird es die eine oder andere Strecke geben, wo vielleicht auch aufgrund glücklicher Umstände das Ganze nicht so ein Thema sein wird, aber de facto ist es so, es sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch knapp 3,5 Wochen, bis die Homologation der neuen Antriebe durch die FIA vorgenommen werden muss. In der Zeit denke ich nicht, dass Dragon einen neuen Antrieb gebaut bekommt, getestet bekommt. Deshalb ist das Thema schon mal sehr unwahrscheinlich. Und wenn sie keinen Antriebslieferanten finden sollten, wonach es im Moment sehr stark aussieht, müssen sie in der nächsten Saison mit dem aktuellen Motor an den Start gehen.
Tja, da liegt doch einiges im Argen. Wie du schon gesagt hast, hinter ihnen ist momentan nur NIO. Also, du hattest so nett gesagt, der Abstand auf die Spitze und die anderen Konkurrenten wird wahrscheinlich noch größer. Viel Spielraum ist da gar nicht mehr. Die haben zwar jetzt mit 2x10 Punkten im Vergleich zu NIO ganz gut abgeschnitten, die tatsächlich einfach die letzten 2, 4, 6 Rennen mit Nullern nach Hause gegangen sind. Aber dennoch sind diese 23 Punkte, die sie einfahren konnten diese Saison, ganz schön mager, fürchte ich. Und wenn sie weiter so wild hin und her arbeiten, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr nicht viel stabiler werden, das Team.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese 2x10 Punkte, also 20 Punkte insgesamt, ja durch Max Günther eingefahren wurden, der ja normalerweise
gar nicht mehr
im Auto sitzen sollte. Ne?
Ja.
Das ist ja, da sollte ja Philippe Nasr sitzen, der allerdings ohne irgendwelche Tests einfach so ins kalte Wasser geworfen wurde. Er ist bestimmt kein schlechter Fahrer, aber dass der nicht von Anfang an konkurrenzfähig ist.
Klar, ja. Zaubern können sie alle nicht.
Genau, zumal ja auch zum Beispiel André Lotterer gesagt hat, Formel E wäre das schwierigste Auto, das er in seinem Leben je gefahren wäre. Das gilt natürlich dann auch, ich denke mal, für alle anderen Rennfahrer und es braucht halt einfach seine Zeit, bis man da tatsächlich konkurrenzfähig ist und ja, wenn man die Zeit nicht hat, sieht es schlecht aus.
Nicht so einfach. Wir werden das beobachten. Über die Zeit zwischen den Saisons wird sich da sicher das ein oder andere tun oder bekannt werden. Wobei, wie bekannt das wird, das weiß man ja bei Dragon auch immer nicht so genau, ne? Da ist ja nicht nur intern die Kommunikation ein bisschen mittelmäßig, sondern auch nach außen hin ist nicht immer so ganz zeitnah und professionell, was sie machen. Also lassen wir es erstmal dahingestellt und schauen, was als nächstes passiert. Gucken, wie sie sich in New York schlagen, aber ist wahrscheinlich jetzt sowieso erstmal egal, wie man sich da, was für ein Bild man da abgibt, denn da geht es jetzt gerade erstmal für die zumindest um gar nichts, fürchte ich.
Das dürfte auch, ich will jetzt nicht sagen, komplett egal sein, wie man da abschneidet, aber wenn man auch tatsächlich mal einen Blick auf die Tabelle wirft, dann sind die Positionen da schon ziemlich festgefahren. Sie haben 17 Punkte Vorsprung auf NIO, die ja auch mit einem technischen Problem am Antrieb zu kämpfen haben und es aus eigener Kraft ja noch gar nicht in die Punkte geschafft haben. Mhm. Na, das waren ja zwei glückliche Zufälle in Hongkong und ich glaube in Santiago vorher, wo sie dann Punkte abstauben konnten. Und der Rückstand auf HWA beträgt 16 Punkte. HWA hatte ja ist ja komplett neu eingestiegen als Venturi-Kundenteam. Die hatten massive Probleme am Saisonanfang, haben sich dann jetzt in den letzten Rennen gefangen, haben jetzt dann 5-mal in Folge punkten können. Mhm. Und das würde mich auch sehr wundern, wenn Dragon da noch irgendwie dran kommen könnte. Und ja, wenn man dann mal sieht, das Team davor auf Platz 8 der Gesamtwertung ist Venturi mit 88 Punkten. Das sind schon 65 Punkte mehr als Dragon hat. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Selbst in ihren kühnsten Träumen wird Jay Penske nicht hoffen oder doch nicht träumen, dass man 66 Punkte holen wird in New York. Auch wenn es Heimrennen ist, also das ist ausgeschlossen.
Das wäre schon ein sehr kühner Traum. Einen ziemlich kühnen Traum haben auch die Verantwortlichen für den E-Prix in Seoul geträumt, denn die haben sich entschlossen, das Rennen im nächsten Jahr, das findet im Mai dort statt, auf dem Gelände der Olympischen Spiele von 1988 stattfinden zu lassen. So knapp 2,9 Kilometer einmal quer durchs Gelände. Und geplant ist ein Kurs mit um die 19 Kurven und allein 7 davon liegen innerhalb des Olympiastadions von 1988. Wie cool ist das denn?
Der absolute Hammer. Als ich den Streckenentwurf gesehen habe, das ist äußerst beeindruckend, was man da vorhat. Mal kurz ein bisschen beschreiben, wie das da aussieht. Mhm. Das Gelände der Olympischen Spiele von 88 hat im Endeffekt ein riesengroßes Olympiastadion, Fußballstadion, wie auch immer. Ein paar Meter davon entfernt ist das Baseballstadion. Wieder nur ein paar Meter davon entfernt ist die Schwimmhalle, wo die Schwimmwettbewerbe ausgetragen wurden. Ja, und genau dazwischen schlängelt sich die Strecke und man kennt es ja schon aus Mexiko, wo die Strecke durch ein Baseballstadion führt. Mhm. Aber was man in Seoul vorhat, geht nochmal eine Nummer weiter. Da hat man, wie gesagt, das Olympiastadion, das im Endeffekt rundrum Tribünenplätze besitzt. Da fährt man im Endeffekt von der einen Seite aus rein, fährt einmal geradeaus quer durch, dann, ich sag mal, einen ziemlich geschlängelten Weg zurück und da, wo man auch wieder reingekommen ist, fährt man raus. Also das ist, wie gesagt, auf den Fotos, die man sieht und auch der Streckengrafik äußerst beeindruckend und wie gesagt, das wird auch eine spannende Strecke, finde ich, denn sie verbindet so ein bisschen die unterschiedlichsten Elemente, die wir aktuell bei den Formel-E-Strecken haben. Wenn man so mal kurz der Reihe nach durchgeht, nach dem Start kommt eine 180-Grad-Haarnadelkurve, dann kommen, ja, 390-Grad-Kurven, zwei links, eine rechts, dann ja eine Schikane. Dann geht's, wie gesagt, ins Stadion rein, eine relativ enge technische Sektion. Wie gesagt, einmal eine enge rechts, dann eine etwas länger gezogene rechts, wieder links, wieder rechts und dann wieder eine Schikane und wieder raus aus dem Stadion. Und anschließend hat man wieder dann eine 90-Grad-Kurve, so ein bisschen zwei 45-Grad-Kurven und dann wieder 90-Grad-Kurven zurück auf die Strecke. wie gesagt, ist zur Hälfte so ein klassischer Formel-E-Startkurs, wie man den kennt. Mhm. Zur anderen Hälfte halt, wie gesagt, eine doch etwas engere, aber durchaus technisch auch anspruchsvolle Strecke. Ich denke nicht, dass wir viele Überholmanöver im Stadion sehen werden. Dafür ist die Sektion da einfach zu eng. Ja. Aber allein vom Spektakel, das das bieten wird, das wird mega. Da bin ich absolut von begeistert und ja, würde doch durchaus gerne Anfang Mai nächsten Jahres nach Südkorea reisen, um mir das davor anzusehen.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn die nur halb so enthusiastisch sind wie die Mexikaner in ihrem Baseballstadion, dass dieses Olympiastadion in Seoul fast 70.000 Leute, ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das voll machen werden, aber da hat man natürlich auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre, ne? Also das Stadion hat natürlich kein Dach, ist aber ansonsten eben so ein geschlossenes Oval. Und die Strecke tatsächlich ist so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, halb klassischer Formel-E-Kurs. Und die andere Hälfte, würde ich sagen, ist, erinnert mich so an Race of Champions-Atmosphäre, wo man auch gerne in Stadien fährt, auf ein bisschen beengten Kursen mit viel zu starken Fahrzeugen, wo es dann einfach wirklich um den Fun geht. Und kann mir schon vorstellen, wenn du da reinfährst, das erste Mal oder die ersten paar Male, und dann brandet da Jubel und Applaus und Getöse auf, wie das halt in dem Maße tatsächlich vielleicht auch einfach gar nicht gewöhnt bist, ist nochmal eine ganz neue Atmosphäre. Und gerade so der Ein- und Ausgang dort, das stelle ich mir sehr spannend vor. Das wird ja dann doch eher einigermaßen eng sein, denn die werden wohl kaum einen verbreiterten Eingang in dieses Stadion da bauen. Also das ist ja normalerweise schon so groß, dass da irgendwie, was weiß ich, irgendwelche 40 Tonner oder sowas rein und raus können, wenn sie da Veranstaltungen haben. So. Aber so unfassbar groß ist es halt auch nicht, ne? Und geht gerade rein und gerade raus, da ist schon auch ein bisschen Tempo angesagt. Bin sehr gespannt. Das stelle ich mir jedenfalls auch sehr geil vor.
Ja, muss man dann natürlich auch abwarten, wie das dann auch da besucht sein wird. Ich meine, Südkorea ist jetzt nicht unbedingt ein Land mit großer Motorsporttradition. Die hatten zwar mal ein Formel-1-Rennen, ja.
Schon ein paar Jahre lang.
Ist auch schon ein paar Jahre her, deshalb, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das Stadion auch nur halb voll bekommen. Ja, zumindest nicht, wenn sie die Karten verkaufen, wer weiß.
Ja, genau. Kann aber ja sein, dass sie irgendwie
Wer weiß, das ist ein Olympiastadion, die haben da natürlich auch VIP-Bereiche, das ist natürlich sehr interessant für einen Emotion Club beispielsweise. Ja, und ja, ob man da, was weiß ich, das, wenn man das Stadion einigermaßen voll bekommen könnte, ja, muss man sich ja halt nur mal vorstellen, da könnten durchaus locker doppelt so viele Leute Platz finden wie im Baseballstadion in Mexico City. Mhm. Und sagt von der Atmosphäre her, könnte das auf jeden Fall super werden. Wie gesagt, ich finde auch den Streckenentwurf super spannend und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
Sehr schön. Dann lass uns doch von der fernen Freude ein bisschen in die Nähe, zeitliche Nähe von Freude kommen, nämlich es ist nur noch ein paar Tage hin bis zum Saisonfinale, dem Doubleheader in New York City im malerischen Hafen von Brooklyn vor dem, wie sagen sie immer, wahrscheinlich berühmtesten Backdrop überhaupt, nämlich der Skyline von Manhattan auf der anderen Seite des, was ist das da, Hudson River, ne?
Hudson River, ja.
Genau, da erwartet uns am Samstag und am Sonntag jeweils ein Rennen. Die Strecke hat 2,668 Kilometer, zumindest laut den im Moment aktuellsten Informationen. Und das ist ein YouTube-Video von der FIA Formula E, wo Mark Priestley die Strecke angeschaut bzw. erklärt hat, ohne dass es sie schon gegeben hätte. Das Video ist jetzt von gestern, also von Samstag. Da war natürlich alles noch im Aufbau. Der gute Kerl ist mit einem Boosted Board oder sowas, mit einem quasi elektrisch angetriebenen Skateboard da die Strecke abgefahren, hat vor allem immer wieder darauf hingewiesen, was für eine bucklige, alte, riesige Piste das eigentlich ist dort im Hafen von Brooklyn. Und genau, uns erwarten, wie gesagt, 2,668 Kilometer, 14 Kurven, 2 Rennen am selben Wochenende. Und danach ist diese Saison gelaufen und der Meister steht fest. Wer das sein könnte, darauf kommen wir nachher. Wir können ja noch ein bisschen bei der Strecke bleiben. Wir wissen nicht genau, Tobi Lein, inwiefern die sich jetzt verändert hat zum letzten Jahr. Ne? Also länger ist sie, aber was genau sich geändert hat, ist erstmal noch unklar.
Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist nämlich, dass Start und Ziel diesmal an derselben Stelle sind, und zwar auf der langen Geraden, wo auch letztes Jahr der Start gewesen ist. Das Ziel war ja dann deutlich weiter im engen technischen Teil der Strecke. Das Ziel wurde jetzt dahin verlegt. Auch die Boxengasse ist verlegt worden, ist jetzt auf Höhe der Start- und der Ziellinie. Was wir erkennen können, die Strecke ist den offiziellen Informationen nach rund 300 Meter länger geworden als im letzten Jahr. Vom Layout her sieht man das jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt, aber ähnlich wie in Berlin ist es natürlich der Fall, dass das nicht irgendwelche fest vorgegebene Straßen sind, sondern das ist halt im Hafen und da hat man halt ein paar Möglichkeiten mehr, was die Streckenführung angeht. Ich denke, dass man das auch in dem Fall gemacht hat. Auf jeden Fall am Ende der Start- und Zielgeraden geht's erstmal in eine relativ enge Linkskurve und dann anschließend wird viermal rechts abgebogen und dann geht's auf die längste Gerade der Strecke. Dann kommt als nächstes eine relativ enge Links-Rechts-Kombination. Das ist da allerdings ist wieder ein bisschen kritisch, weil es da einen anderen und deutlich gröberen Straßenbelag gibt. Anschließend kommt wieder eine Geraden, die so ein bisschen Knick nach rechts macht. An der Stelle sieht man auch, glaube ich, die Aufnahmen, die Skyline von Manhattan im Hintergrund zeigen. Da ist die Strecke relativ bucklig, sage ich mal. Dann gibt's da auch diverse Fahrbahnmarkierungen, wo es eventuell bei Regen zu Problemen kommen könnte, weil die doch deutlich glatter werden als die als normaler Asphalt. Dann nach einer Linkskurve geht's dann zu Kurve 10. Das ist eine 180 Grad Haarnadel-Rechtskurve. Da werden wir wieder die meisten Ausbremsmanöver sehen. Und nachdem die Kurve dann durchfahren wurde, geht's dann am Hudson River entlang und dann kommt wieder eine Rechtskurve, wo es auch wieder wechselnd Belag geht. Zusätzlich geht es ein bisschen bergauf, aber ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt. Und ja, dann geht es im Endeffekt auch schon wieder zurück in Richtung Startziel. Da kommt noch eine Rechts-Links-Schikane, relativ schwierig zu fahren. Clinton Wharf wird sie genannt. Und dann kommt Kurve 14, eine relativ langgezogene Linkskurve, die mit Vollgas gehen durfte eigentlich und schon ist man wieder bei Startziel angekommen.
So schnell kann es gehen. Wird wahrscheinlich wieder der Streckenrekord fallen, weil wir ja das erste Mal auf der Strecke unterwegs sind mit den neuen Autos, die auf Lotto unterwegs sind als die letzten, ne?
Ja, da ist von auszugehen, wie gesagt, ist natürlich noch die Frage, inwieweit da die Strecke möglicherweise angepasst wurde, aber das werden wir vor dem Rennen auf jeden Fall noch erfahren und auch in unserer Berichterstattung vor dem Rennen entsprechend thematisieren.
So muss es sein. In der großen Vorschau, die kommt wie immer am Mittwoch, richtig?
Richtig.
Unfassbar gut. Die lese ich immer gerne. Da weiß man dann wenigstens einmal umfassend Bescheid und einer von euch Jungs und Mädels hat sich richtig Arbeit gemacht, die Informationen zusammenzutragen. Wir hatten es vorhin in der Pre-Show schon. Wir sprechen gleich noch über die Termine bzw. die Sendetermine fürs kommende Wochenende. Das war jetzt nicht so einfach, einigermaßen verlässlich sicherzustellen, wann man eigentlich was auf welchem Sender sich anschauen kann. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns doch mal kurz drüber nachdenken, wie das Ganze ausgehen könnte. Also die Ausgangslage ist ja, sage ich mal, relativ klar. Ne? Wenn man jetzt sich die Tabelle so anschaut, könnte man meinen, Jean-Rick Vergne dürfte vermutlich schon mal den Shampoos kalt stellen, denn der ist mit 130 Punkten vor Lucas Di Grassi mit 98 Punkten, vor Mitch Evans mit 87 Punkten unterwegs. Da sind die Chancen relativ gut. Dort mit, keine Ahnung, vielleicht einem Sieg und einem nicht ganz so gelungenen Rennen trotzdem der erste Titelverteidiger der Formel E zu werden, oder? Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Lucas Di Grassi muss 32 Punkte aufholen. Das geht nicht, wenn Jean-Éric Vergne ein Rennen gewinnen sollte. Das heißt, ja, da hat er schon sehr, sehr gute Karten, wenn er einfach nur, ich sag mal, gute Punkte holt. Wie gesagt, die Grassi selber darf sich auch keine Schwäche in einem der beiden Rennen erlauben, wenn er tatsächlich noch den Titel holen will. Das Gleiche gilt natürlich noch umso mehr für Evans, Lotterer, Da Costa und Franz, ja, die im Endeffekt schon beide Rennen gewinnen müssten, wenn sie tatsächlich ernsthaft noch Chancen haben wollen, Jean-Éric Vergne einzuholen. Und selbst dann dürfte der nicht Dritter oder Vierter werden. Ja, ich denke mal, das sagt schon viel darüber aus, wie die Chancen eigentlich stehen. Im Endeffekt wird es höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es, wenn überhaupt, ein Zweikampf wird und ein Zweikampf Zweikampf im letzten Rennen kann es auch nur dann werden, wenn Jean-Éric Vergne tatsächlich am Samstag ganz schlecht abschneidet und gar keine bis maximal 6 Punkte holt. Also das wäre ein 8. Platz. Ja. Mhm. Richtig? Ja.
Ja.
Ja. Wenn er besser wird als 8., denke ich, dann hat er doch sehr, 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 sehr gute Karten. Denn ja, selbst wenn die Grassi gewinnen sollte, die Pole Position holt und die schnellste Runde holt, macht er nur 29 Punkte gut bei 32 Punkten Rückstand. Wenn Vergne dann 8 oder mehr Punkte holt, hat er immer noch, bei 29, muss ich kurz rechnen, 3, die er übrig hat. Wenn er 8 Punkte holt, hat er immer noch 11 Punkte Vorsprung. Ja, und dann würde ihm tatsächlich ein 3. Platz auch zur Meisterschaft reichen am Sonntag. Deshalb, ich will jetzt nicht davon sprechen, dass eine Vorentscheidung schon gefallen ist, aber die Chancen stehen sehr, sehr gut für Jean-Éric Vergne.
Ja, das würde ich auch sagen. Man weiß natürlich nie, was passiert. Es gibt doch auch in New York die eine oder andere, ich sag mal, kritische Stelle, wenn ich so an die Haarnadel direkt am Wasser denke oder die etwas enge Schikane hinten raus Richtung Ende der Strecke. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da unter Umständen im Rennengeschehen auch mal was daneben geht und dann fällt man mal raus aus einem der Rennen und schon ist wieder spannend, ne? Ich will es nicht beschreien, aber kann natürlich sein. Ach, das war sogar mit Reimen und alles, das gefällt mir gut. Sehr schön.
Das kann aber natürlich sowohl Vergne als auch die Grassi passieren. Ja,
natürlich.
Deshalb ist es gerade das Qualifying am Samstag ist enorm wichtig, denn wer da mittendrin ist im Pulk, hat ein viel größeres Risiko, da dann möglicherweise einen Schaden durch eine Berührung zu erleiden. Und wie gesagt, wenn die Grassi das passieren sollte, dann ist es entschieden. Wenn Vergne das passieren sollte, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen spannender am Sonntag. Aber wie gesagt, ein gutes Qualifying, denke ich, wird auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg sein für beide.
Ja, über Mangel an Spannung können wir uns in dieser Saison auch nicht beklagen. Da ging es doch eigentlich fast immer richtig gut ab auf der Strecke in den Rennen, die wir bis jetzt gesehen haben. Ich erwarte mal mindestens ebenso gute Unterhaltung für wenigstens das erste New York-Rennen. Danach kann es natürlich sein, dass es dann eigentlich nur noch ums Verwalten der Plätze hinter dem ersten Platz geht, aber das muss man dann mal gucken. Ich glaube, Tachita sieht das ähnlich. Die sind mit 216 Punkten relativ deutlich vor Audi unterwegs, die wahrscheinlich schon erstmal über die nächste Saison nachdenken. Die haben 173 Punkte. Und Virgin auf Platz 3 mit 150 Punkten macht wahrscheinlich, was Virgin immer macht. Die versuchen, das bessere Audi-Team zu sein, ne?
Gehe ich auch von aus, wie gesagt, Tachita 43 Punkte Vorsprung, was zufälligerweise genau 25 plus 18 ist. Also die Punkte, die es für einen ersten und einen zweiten Platz gibt, soll heißen, Audi bräuchte tatsächlich einen Doppelsieg am Samstag, um gleichzuziehen mit Tachita. Und Tachita selber darf gar keine Punkte holen. Das ist angesichts der starken Performance, die Tachita bei den letzten Rennen mit dem DS-Antrieb geliefert hat, äußerst unwahrscheinlich. Mhm. Deshalb bei den Teams sehe ich die Ausgangslage noch ein bisschen klarer als bei den Fahrern. Ja. da, wie du schon sagtest, Tichita könnte schon tatsächlich für Samstag schon den Shampoos kalt stellen, denn sobald sie 4 Punkte mehr holen als Audi, ist die Messe schon gelesen.
Die Messe schon gelesen. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ja, genau, so sieht's wohl aus. Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch der Blick auf die Sendezeiten für Samstag und Sonntag, ne? Wie schaut's denn da aus? Ist wieder so ein bisschen durchwachsen, was die Übertragung angeht. Also erstmal vielleicht zu den Zeiten. Am Samstag geht's los mit dem ersten freien Training um 13.30 Uhr. Ist bei uns natürlich eher so die nachmittägliche Geschichte wegen der Zeitverschiebung. Zweites freies Training, 16 Uhr, kann ich beides nur sehen auf Facebook oder auf YouTube. Und richtig, dann gibt's das Qualifying ab 17.45 Uhr am frühen Abend live auf Eurosport im TV, korrekt?
Korrekt.
Und das Rennen startet um 22.03 Uhr live auf Eurosport und im ZDF.
Genau so sieht das aus.
Genau, dann am Sonntag geht's dann in die allerletzte Runde dieser Saison. Freies Training Nummer 1 um 15 Uhr, wieder nur auf YouTube und Facebook. Es gibt auch nur ein freies Training, weil bei Doubleheadern sparen wir uns ja sonntags das zweite Training. Das Qualifying, wie am Samstag schon um 17.45 Uhr, diesmal aber nicht live im TV, sondern nur auf Eurosport. Gibt es das auf Eurosport 2 dann im Bezahlfernsehen oder weiß man es
nicht? Das weiß ich nicht genau. Ich meine aber gesehen zu haben, das gibt es nur in der Wiederholung.
Ah, also ja, okay.
Live gar nicht. Und ich glaube, oh, gute Frage.
Das ist
auf jeden Fall vorm Rennen zeigt es Eurosport nochmal, aber es dauert auf jeden Fall was.
Na gut, Hauptsache wir können es vorher nochmal schauen. Ich habe auch kein Problem damit, das Qualifying und dann gleich danach das Rennen zu sehen. Schadet nicht. Das Rennen findet auch wie am Vorabend um 22.03 Uhr statt. Da werden die Ampeln ausgehen und der allerletzte Lauf startet live auf Eurosport und im ZDF TV. Also frei empfänglich für jeden, der Bock hat zu gucken.
Genau. Gerade nochmal nachgeguckt, Eurosport überträgt die Wiederholung vom Qualifying am Samstag um 21 Uhr.
Naja,
von 21 Uhr bis 21.40 Uhr, ja.
Genau, das reicht ja. Dann kann man sich bequem noch ein Kaltgetränk holen und das vorige Kaltgetränk wegbringen und dann kommt das Rennen.
Genau.
Optimal. Jo, ansonsten habe ich keine weiteren Infos zum Rennen. Du so?
Nö, Fahrerwechsel sind ja sowieso keine mehr erlaubt in den letzten drei Rennen. Also werden die gleichen Fahrer an den Start gehen, wie auch in den vergangenen Rennen bereits. Das heißt Max Günther bei Dragon und auch Alex Lynn bei Jaguar. Von daher
alles wie es ist. Genau,
genau
an der so Stelle alles wie immer. Dann lasst uns doch auch an dieser Stelle alles wie immer machen oder zumindest einigermaßen wie immer. Da Tobi Bichin nicht da ist, hast du natürlich die Ehre, uns den Fakt der Woche zu kredenzen. Ich klicke hier mal auf Start.
Der Formel E Fakt der Woche.
In Bern gab es Fanbus Nummer 57 und 58 für die Audi Sport Abt Scheffler Fahrer Daniel Abt und Lucas Di Grassi. Damit liegen sie unangefochten auf Platz 1 in der Wertung der Teams. Auf dem zweiten Platz liegt Nissan Edams bzw. zuvor Renault Edams mit insgesamt 37 Fanboosts.
Fanboost Champion Audi. Das ist doch schön, dass sie zumindest das Championat einfahren können, oder? Da freuen sie sich bestimmt. Weil Fanboost ist ja auch beliebt und quasi Gold wert, nicht?
So mehr oder weniger, ja.
Ja, das ist so ein bisschen so wie so goldene Ananas, ne? Kriegt man so, findet man aber nicht unbedingt gut.
Ja, wie gesagt, ich meine, Fanboost war eine gute Sache, was die Taktik anging. Ich meine, ein bisschen kritisch hinterfragt wurde sowieso schon immer, aber ich dachte mal mit Einführung des Attack Modes, ich will jetzt nicht sagen, dass er überflüssig geworden ist, aber das Thema hatten wir ja auch demnächst schon mal. Es ist nicht mehr so von Bedeutung und man konzentriert sich im Rennen auch viel, viel mehr auf den Attack Mode als auf den Fanboost und es geht zum Teil komplett unter, wer denn den Fanboost überhaupt jetzt verwendet hat und wer nicht.
Das stimmt. Tja, dann sind wir im üblichen Postfakt der Woche Blues. Da ist die Sendung zu Ende, meine Lieben. Es ist schon so weit.
Wir haben es geschafft.
Ja, das war ja einfach. Kam mir so vor, als hätten wir ewig nicht gesprochen.
Wow. Dabei ist das ja auch schon ewig nicht mehr gewesen.
Ja, so einiger, zwei Wochen jetzt, ne? Zwei Wochen?
Mhm, richtig.
Ja, schön. Schade, dass Tobi Bierchen nicht dabei ist. Der hat doch immer noch mal irgendwie ausufernde Geschichten parat. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen knäpplig, aber das ist natürlich auch ganz verständlich. Weniger Leute, weniger Text, ne? Aber ich denke, wir konnten alles ganz gut vermitteln, was man wissen muss für das Rennen. Ihr wisst, wie es ist. Wenn ihr nächste Woche auf die Website geht, dieformel.de, findet ihr dort die Vorberichte fürs Rennen. Da steht dann nochmal kompakt und schön geschrieben, in Schönschrift, alles zusammen, alles hingeschrieben, alles zusammengefasst, was ihr wissen müsst fürs Rennen, damit wir alle gut vorbereitet sind. Bin gespannt, ob sich der Zeitplan irgendwie nochmal ändert oder ob man doch noch was im Fernsehen sieht, von dem wir gedacht haben, dass man nicht sehen wird. Aber das wissen wir ja, das kennen wir ja. Bleibt abzuwarten. Gehen wir davon aus, dass alles richtig ist, was wir gesagt haben heute.
Ich vermute auch, ja.
Tja, liebe Freunde, dann machen wir für heute Schluss. Ihr habt jetzt noch 5 Tage und 18 Stunden, stand jetzt Zeit, euch auf das Rennen in New York zu freuen. Wir machen das auch. Tobi schreibt Artikel, ich lese die dann und dann hören wir uns nach dem Rennen wieder an dieser Stelle. Ihr wisst, wie es ist. Dienstag nach dem New York Finale schauen wir nochmal zurück auf die letzten beiden Rennen und die Sendungen danach nutzen wir dann, die ganze Saison nochmal anzuschauen und über alle Einzelheiten nochmal in Ruhe zu quatschen. Bis dahin, sage ich mal, Tobilein, schönen Dank. Wir verabschieden
uns in der
Postshow und euch eine schöne Woche, schönes Rennen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss. Tschüss.